Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns im Hörsaal, den wir aber gleich wieder verlassen wollen. Wir wollen raus heute ins Freie. Wir schauen uns um bei Flora und Fauna und stellen fest, im Kielwasser unserer weltumspannenden Handelswege und Ferienreisen gibt es Zuzug in unsere Breiten. Mindestens 800 gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten, so heißt das, sind heute in Deutschland zu finden. Und manche davon nicht erst seit gestern.
Über 1 Million Individuen an Waschbären in Deutschland allein. Der Halsbandsittich, ursprünglich in Indien beheimatet. Die Meerwalnuss, eine Qualle, die in der Nordsee und in der Ostsee vorkommt, auch aus Nordamerika. Neobiota sind Arten einer Region, deren Präsenz auf bewusste oder unbewusste Aktivität des Menschen zurückgeht. Hawaii ist eine Insel, die wirklich sehr entlegen liegt, weit entfernt von der Küste. Und man schätzt, dass ungefähr alle paar tausend Jahre eine neue Art den Weg nach Hawaii gefunden hat. Im Vergleich werden durch den Menschen jedes Jahr 6 neue Arten auf Hawaii eingeführt. Die Katze zum Beispiel, also unsere Hauskatze, findet man mittlerweile auf fast allen Inseln auf der ganzen Welt. Egal, ob diese Inseln bewohnt sind oder unbewohnt. Wir befinden uns aktuell in einer Phase der massiven Neuverteilung oder Umverteilung von Arten auf unserem Planeten.
Wir schichten um. Viele Arten sterben aus unter unserem Einfluss oder sind bedroht. Andere verbreiten sich dank unserer Containerschiffe oder Autos. Diese Arten machen wir zu Neobiota bei uns. Woanders, das soll das bedeuten, woanders sind sie heimisch, bei uns zunächst gebietsfremd. Von invasiven Arten spricht unser heutiger Redner, der Ökologe Hanno Sebens, nicht so gerne. Das klingt ihm zu martialisch. Und es ist ja auch falsch, wenn wir es doch selbst sind, die Arten absichtlich oder unbeabsichtigt in andere Ökosysteme verpflanzen. Wobei es gar nicht immer so leicht ist zu definieren, was denn nun eine gebietsfremde Art ist und was nicht. Esskastanie, Kirsche oder auch der Fasan waren nicht schon immer in Mitteleuropa ansässig. Die sind im Gepäck der Römer über die Alpen gekommen. Rausschmeißen will die jetzt sicher niemand mehr. Das ist bei vielen der mehr als 3000 neuen Insektenarten, die es europaweit gibt, sicher anders. Der asiatische Laubholzbockkäfer wird, wenn er in Deutschland auftritt, energisch bekämpft. Der Ökologe Hanno Sebens stellt fest, was wir auch in anderen Bereichen beobachten können. Die regionale Einzigartigkeit, also die Unterschiedlichkeit von Ökosystemen, nimmt ab, Ähnlichkeit nimmt zu. Sebens hat an der Universität Essen Ökologie studiert und dann an der Universität Konstanz promoviert. Seit 2016 arbeitet er für das Biodiversität- und Klimaforschungszentrum der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main. Seinen Vortrag hat er am 7. November 2018 bei seinem Arbeitgeber gehalten, also bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, unter dem Titel »Mehr Vielfalt ist auch keine Lösung, was Neobiota für Arten und Ökosysteme bedeuten«. Er illustriert seinen Vortrag mit ein paar Folien, allerdings erläutert er das darauf Abgebildete so, dass wir ihm auch ohne deren Anschauung gut folgen können. Los geht's mit einer Abbildung unseres Planeten.
Ein Bild des Globus, was schon mal zeigt, dass wir hier eine globale Betrachtung brauchen. Neobiota, der Prozess der Ausbreitung von Arten, ist ein globaler Prozess. Was Sie noch sehen, sind diese kleinen Punkte hier überall und diese Linien, und das stellen Schiffe dar. Ja, also ein Punkt ist ein Schiff und die Linie dahinter ist die Schiffsroute, die das Schiff genommen hat. Und diese Farben, die Sie hier sehen, ist die Route der Ausbreitung von Neobiota mit Schiffen. Sie sehen also schon, die Ausbreitung hier, wenn man also über Neobiota redet, muss man auch über Menschen reden, über wie wir uns verhalten, wie wir Arten oder auch uns selbst transportieren, Güter transportieren, wie wir uns verhalten. Aber zurück zu den Begrifflichkeiten. Das hier sind einige Neobiota, zumindest in Deutschland. Sie sehen dort den Waschbären zum Beispiel. Der Waschbär ist mittlerweile eine Art, die ursprünglich in Nordamerika vorkommt, die jetzt mittlerweile in Deutschland aber sehr weit verbreitet ist. Man schätzt auf über 1 Million Individuen an Waschbären in Deutschland allein. Die Meerwalnuss, eine Qualle, die in der Nordsee und in der Ostsee vorkommt, auch aus Nordamerika. Oder hier der amerikanische Ochsenfrosch oder der Halsbandsittich, ursprünglich in Indien beheimatet Und vielleicht haben Sie ihn auch schon mal gesehen. Der kommt mittlerweile in Wiesbaden, in Mainz, Köln, Bonn, in großen Parkanlagen, in großen Bäumen vor. Ist ein sehr auffälliger Vogel, macht einen Höllenlärm. Aber das waren ja so ein Beispiel für Neobiota. Aber was sind eigentlich Neobiota? Hier mal eine Definition. Neobiota sind Arten in einer Region, deren Präsenz auf bewusste oder unbewusste Aktivität des Menschen zurückgeht. Das heißt, der Mensch spielt da die entscheidende Rolle. Das Vorkommen einer Art ist nur damit zu erklären, dass der Mensch sie dort eingeführt hat. Kann bewusst oder unbewusst geschehen. Die Schwierigkeiten bei dieser Definition sind, dass es die Definition recht vage ist. Sie ist allgemein verständlich, leicht verständlich, aber es gibt viele Spezialfälle, Randgebiete und so, die die nicht umfasst. Zum Beispiel ist es nicht immer ganz klar, ab wann eine Art als einheimisch zu bewerten ist. Zum Beispiel hier die Esskastanie würden Sie vielleicht als eine einheimische Art beschreiben. Sie wurde auch von den Römern in Mitteleuropa eingeführt, um die Nahrungsgrundlage ihrer Truppen zu sichern. Ebenso die Kirsche. Auch eigentlich überraschend, dass die Kirsche eigentlich ursprünglich nicht in Mitteleuropa vorkam. Oder der Fasan, alle von den Römern eingeführt. Die ursprüngliche Verbreitung ist nicht bei allen Arten bekannt. Man denkt immer, man weiß so viel über unsere Arten. Aber bei vielen Arten, gerade bei kleinen Arten, bei sogenannten Invertebraten, ist es nicht bekannt, wo die Art eigentlich ursprünglich hervorkommt. Gerade im marinen Bereich ist es sehr häufig unklar, ob diese Art dort eben ursprünglich vorkam oder ob sie schon durch den Menschen eingeführt worden ist. Und das kann man jetzt im Nachhinein nur sehr schwierig herausarbeiten. Und welche Aktivität des Menschen denn eigentlich hier gemeint ist. Zum Beispiel der Klimawandel könnte man auch als eine indirekte Folge der menschlichen Aktivität bezeichnen. Die ist aber hiermit nicht gemeint. Dies sind Arten, die mittlerweile auch in Deutschland vorkommen, die aber keine Neobiota sind. Also das ist die europäische Gottesanbeterin. Die Art taucht mittlerweile in ganz Deutschland auf, auch in Hessen. Letztes Jahr zum Beispiel hat der HR mich angeschrieben und mich befragt, was wir denn hier von der europäischen Gottesanbeterin hier zu halten hätten, weil sie jetzt, es gab ein Video, das gerade im Internet sehr weit verbreitet war, wo eine Gottesanbeterin auf eine Katze saß und jetzt hatten die Leute Angst um ihre Katzen, was denn mit dieser Gottesanbeterin wäre und ob das denn irgendwie eine Veränderung oder vielleicht auch eine Bedrohung darstellen könnte. Natürlich überhaupt keine Bedrohung und diese Art kam schon immer auch in südlichen Bereichen von Deutschland vor. Nur jetzt, dadurch, dass es auch mildere Temperaturen gibt oder wärmere Temperaturen, kann diese Art sich immer weiter auch in den Norden hinaus ausbreiten. Und das geschieht, weil sie sich ausbreiten kann. Das geschieht, weil sie selber fliegen kann, weil sie selber laufen kann. Und hat nichts damit zu tun, dass der Mensch sie dir bewusst eingeführt hat oder auch unbewusst eingeführt hat. Der Wolf als ein anderes Beispiel taucht auch wieder in Europa auf oder in Deutschland auf. Er wurde aber hier wieder angesiedelt. Das heißt, ursprünglich kommt er hier auch vor. Ist also eine einheimische Art. Er wurde zwar, also bei uns wurde er nicht, aber auch wenn auch andere Arten, die bewusst angesiedelt worden sind, wie der Biber zum Beispiel, bedeutet das nicht, dass es ein Neobiota ist, sondern dass es eine Art ist, die ursprünglich auch schon hier vorkommt. Das heißt, die Neobiota sind verbunden mit dem Eintrag durch den Menschen. Okay, hier nur einige Begriffe. Wir haben diesen Begriff der Bioinvasion oder biologische Invasion. Das ist nicht wirklich ein idealer Begriff, weil er doch schon eine Wertung innehat. Es ist aber historisch gewachsen und dieser Begriff beschreibt einfach den Prozess der Bioinvasion, also den Prozess der Einbürgerung und Verbreitung von Neobiota. Dann gibt es den Begriff der Neobiota, häufig schon erwähnt. Da gibt es eine ganze Latte von anderen Begriffen, die mehr oder weniger synonym verwendet werden können. Also gebietsfremde Arten zum Beispiel, auch manchmal exotische Arten genannt, nicht einheimische, eingeschleppte, eingeführte Adventivarten und so weiter und so fort. Der Begriff Neobiota ist eigentlich mehr oder weniger neutral zu sehen. Es geht nur darum, dass diese Art nicht einheimisch in dieser Region ist. Demgegenüber gibt es den Begriff der invasiven Arten. Das klingt ein bisschen dramatischer, deswegen wird er gerne auch in den Medien eben verbreitet und genommen. Invasive Arten sind aber nur ein Teil von dieser Neobiota. Weil ein Teil dieser Neobiota hat eben kann negative Folgen haben für die einheimische Flora und Fauna oder auch für die Wirtschaft oder für die Gesundheit des Menschen und so weiter. Und wenn diese Arten irgendeinen negativen Einfluss haben in der neuen Region, werden sie generell als invasive Arten Teil der Neobiota klassifiziert. Dabei hilft es sich so ein bisschen auch vorzustellen, wie eigentlich der Prozess der biologischen Invasion ablaufen kann. Es ist ein stufenweiser Prozess. Diese Stufen möchte ich Ihnen hier vorstellen. Hier, diese Blase hier am Rand, die soll einfach zeigen, dass es eine große Anzahl an Arten irgendwo auf der Welt gibt. Also beispielsweise in Nordamerika leben viele Arten. Und ein paar dieser Arten werden nun auch nach Europa transportiert in irgendeiner Form. Ja, das ist mal hier dargestellt. Das heißt, der erste Schritt wäre der Transport von Arten von A nach B. Zum Beispiel von Nordamerika nach Europa. Dann gibt es so eine Barriere hier, weil dieser Transport stressig ist für die Arten. Viele Arten können das nicht überleben. Das heißt, man kann sich das auch als Mauer vorstellen, die überwunden werden muss, oder als Filter, durch den nicht alle Arten gelangen können. Der nächste Schritt wäre dann die Etablierung oder Ausbreitung der Art. Das heißt, die Arten kommen in einer neuen Region an, haben den Transport überlebt und haben dann die Möglichkeit, sich dort zu etablieren. Das heißt, sie können sich gegen Konkurrenten und gegen Räuber durchsetzen, sie können sich vermehren und sie können eine Population aufbauen. Und sie können sich möglicherweise auch ausbreiten. Das schaffen auch nicht alle Arten. Für viele Arten ist es dann doch zu kalt, oder es ist dann irgendwie zu warm, oder es sind irgendwie Räuber da, die sie alle auffressen und sie finden nicht genügend Nahrung und so weiter. Wenn diese Arten es aber geschafft haben, dann könnte es sein, dass diese Arten einen gewissen Einfluss auf ihre Umgebung ausüben. Sei es, dass sie andere Arten verdrängen, es kann sogar sein, dass sie andere Arten bis zur Ausrottung, an den Rand der Ausrottung bringen. Es kann sein, dass sie Einflüsse auf unser Leben haben, auf unsere Wirtschaft, auf was auch immer. Dann spricht man hier von negativen Auswirkungen. Man kann dann eben auch die Begriffe, die ich eben schon erwähnt habe, dann dazu anordnen. Man kann also sagen, hier der erste Schritt bezeichnet alle Arten, die eingeführt sind. Das sind eingeführte Arten, unabhängig davon, ob sie dort dauerhaft vorkommen oder nicht. Der nächste Schritt wäre die Arten, die dort dauerhaft vorkommen, die eine Population aufbauen, und die sind dann etabliert, sagt man. Und ganz zum Schluss, das sind dann die invasiven Arten. Und man spricht dann hier auch, also man hat hier so eine Daumenregel, die dann sagt, dass ungefähr 10% der Arten immer diese Schritte hier überleben können. Das ist eine ganz grobe Regel, hat sich halt häufig als falsch herausgestellt, aber so als ganz grobe Richtlinie kann man sich das vorstellen. Das heißt, von den Arten, die hier anfangs dann die Reise antraten, haben etwa 1% negative Auswirkungen. Der Großteil, die absolute Masse, hat eigentlich keine direkten negativen Auswirkungen. Wenn man die anderen Begriffe jetzt nochmal hin anfügt, dann spricht man hier von diesem ersten Bereich von Neobiota und vom letzten Bereich von invasiven Arten. Und ich spreche hauptsächlich von Neobiota. Zum Schluss werde ich auch noch mal ein bisschen auf invasive Arten eingehen, aber hauptsächlich dreht es sich bei mir um meine Arbeit, um meinen Vortrag um Neobiota. Okay, das Ausmaß der Bioinvasion. Ist es die Frage natürlich, spielt das überhaupt eine Rolle? Also ist das einfach nur ein Phänomen, was ab und zu mal auftaucht, oder ist das halt etwas, was grundsätzlich auch beachtenswert zu sein scheint? Hier ein paar Zahlen. Also wir wissen von über 13.000 Neophyten, also wieder ein neuer Begriff. Das ist einfach wie Neobiota zu nehmen, nur diesmal nur auf Pflanzen bezogen. Also es sind 13.000 etablierte Pflanzenarten, die man weltweit kennt. Vermutlich sind es auch mehr. 13.000 ist eine gewisse Zahl, was sagt einem das? 13.000 entspricht ungefähr der gesamten europäischen Flora. Also so viele Pflanzen, wie wir in Europa haben. Man kann sich das so vorstellen, dass man diese ganzen Pflanzen, die wir in Europa haben, nun außerhalb Europas anpflanzt. Dann hätte man ungefähr das gleiche Ausmaß. Wir wissen von ungefähr 4.000 gebietsfremden Insektenarten in Nordamerika oder 3.000 in Europa. Wir kennen nahezu 5.000 Neobiota auf Hawaii. Und in einer aktuellen Studie haben wir zeigen können, dass für ein Viertel aller untersuchten Inseln wir mehr gebietsfremde Arten, mehr Neobiota als einheimische Arten finden. Das sind auch keine kleinen Inseln, das sind zum Beispiel Inseln wie Hawaii, auf denen wir mittlerweile mehr eingeführte Arten finden als ursprünglich vorkommende Arten. Das ist also gerade auf manchen Inseln, auch auf größeren Inseln, auf Galapagos zum Beispiel ist ein anderes Beispiel, haben wir also massive Veränderungen der Flora und Fauna. Dieser Prozess der biologischen Invasion ist nichts, was aktuell jetzt neu wäre. Es ist kein modernes Phänomen, sondern das ist ein Phänomen, das es eigentlich schon immer gab. Sobald der Mensch eigentlich mit Ackerbau angefangen hat und sich irgendeine Form bewegt hat, hat er Arten mitgebracht. Eigentlich passiert das jedes Mal, wenn wir uns bewegen. Auch Sie, wenn Sie jetzt hierher kommen, oder ich. Wir haben auch immer irgendwelche Arten, und sei es irgendwelche Mikroorganismen natürlich an uns, die wir mitnehmen. Manchmal, wenn wir natürlich im Auto fahren oder mit dem Bus oder mit dem Flugzeug, dann nehmen wir auch mehr Arten mit, von denen wir gar nicht wissen, dass sie im Auto sitzen oder am Auto angeheftet sind. Es ist also ein Phänomen, was es schon lange gibt. Ich hatte ja von den Römern das Beispiel erzählt. Und Sie sehen hier mal ein paar Zahlen dazu, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben. Hier sehen Sie Alien Species, das ist ein englischer Begriff, beschreibt auch die Anzahl Neobiota. Hier auf der vertikalen Achse und auf der horizontalen sehen Sie eine Zeitskala von 1500 bis 2000. Und Sie sehen hier, dass diese Linien hier kontinuierlich ansteigen. Und das ist für verschiedene Regionen aufgetragen, hier zum Beispiel für Nord- und Südamerika zusammen in Orange oder hier in Schwarz, in den asiatischen und pazifischen Bereich und in Blau Europa und Zentralasien und in Rot für Afrika. Und Sie sehen, dass diese Trends überall ähnlich ausschauen. Erstmal passiert relativ wenig und dann gerade so Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es einen starken Anstieg. Man sieht ja auch Unterschiede. In Europa scheint es ein bisschen früher losgegangen zu sein im Vergleich zu Afrika. Kann aber auch einfach daran liegen, dass wir bestimmte Daten haben, die auch einen Fehler haben. Und wir haben auch besonders viele Daten für Europa, was eben dazu führen könnte, dass diese Kurve hier früher ansteigt. Und wir haben besonders wenig Daten für Afrika. Man sieht aber, dass hier generell der Anstieg ist eindeutig. Also man sieht hier diesen kontinuierlichen Anstieg bis heute. Und auch wenn man sich das hier anschaut, wie halt so die Spitze hier oben aussieht, man sieht keinerlei Anzeichen davon, dass das irgendwie abnimmt oder abflacht oder so. Es gibt also keinerlei Anzeichen dafür, dass dieser Trend in naher Zukunft abnimmt. Die Datenqualität ist ein bisschen schwierig zu bewerten. Ja, also es gibt verschiedenste Veröffentlichungen. Wir tragen dann eben Veröffentlichungen zusammen, um diese Daten dann zu erstellen. Und wir gehen davon aus, dass diese Veröffentlichungen mehr oder weniger korrekt sind. Das sind wissenschaftliche Veröffentlichungen und solche Listen zum Beispiel für bestimmte Regionen, die von Wissenschaftlern vor Ort dann erstellt worden sind. Häufig sind das auch nur Schätzungen. Man weiß, dass die Art vor 1700 eingekommen ist und dann kann man sagen, okay, sie wurde hier zum ersten Mal gesichtet. Ja. Also ob sie hier angekommen ist oder hier, das ist immer schwer zu sagen. Also da steckt eine hohe Unsicherheit drin in diesen Daten. Allerdings sind diese Trends hier sehr glatt. Also auch wenn hier eine gewisse Unsicherheit mit drin ist und man würde hier einfach ein gewisses Rauschen draufsetzen, würde man trotzdem diesen Trend erkennen. Also um diesen Trend wegzukommen, müsste man eine sehr, sehr hohe Datenunsicherheit annehmen, die ich für unwahrscheinlich halte. Ja. Man muss dabei auch bedenken, dass es natürlich auch ein natürlicher Prozess ist. Arten breiten sich auf ganz natürliche Art und Weise aus. Und die Ausbreitung einer Art ist ein ganz natürlicher, also auch ein wichtiger Prozess, der zur Erhaltung der Art und der Biodiversität beiträgt. Also ohne Ausbreitung ist es gar nicht möglich, Arten zu erhalten oder eine Biodiversität zu erhalten. Arten müssen neue Gebiete erobern können, wenn sich zum Beispiel Umweltbedingungen ändern. Da müssen sie sich anpassen, sie müssen sich bewegen können. Vögel zum Beispiel fliegen in neue Gebiete, können diese besiedeln. Auch andere Arten haben ihre Möglichkeiten, auch Pflanzen natürlich, sich auszubreiten und sich in ihrem Bereich zu verändern. Dies ist, wie gesagt, auch ein essentieller Bestandteil, der zur Erhaltung der Art beiträgt dann auch. Andererseits würde es natürlich auch gar nicht funktionieren, dass Inseln, die neu entstehen, überhaupt besiedelt werden können. Also es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Natur ist auch daran angepasst, dass Arten sich austauschen, dass Gene ausgetauscht werden und so. Auch das ist ein wichtiger Prozess. Der Mensch hat nun diese Austauschraten drastisch erhöht. Er hat einerseits die bestehenden Verbindungen intensiviert, er hat aber auch völlig neue Regionen miteinander verbunden auf unterschiedlichen Kontinenten, die für viele Arten gar nicht in Verbindung standen vorher. Also auch über den Ozean, auch wenn es immer diese Beispiele gibt, also Vögel zum Beispiel einige Vögel schaffen den Weg über den Ozean, aber für viele ist das doch sehr anstrengend und die meisten schaffen es eben nicht und vielen anderen Arten schaffen das erst recht nicht. Ein Beispiel von Hawaii zum Beispiel. Also Hawaii ist eine Insel, die wirklich sehr entlegen liegt, weit entfernt von der Küste. Und man schätzt, dass ungefähr alle paar tausend Jahre eine neue Art den Weg nach Hawaii gefunden hat. Natürlich haben sich Arten auf Hawaii auch selber entwickelt, aber es ist für eine Art, es ist sehr schwierig, einfach durch Zufall diese Insel zu erreichen. Der Ozean, der Pazifik ist riesig. Und die meisten Arten würden irgendwo im Wasser versinken und ein paar würden es dann eben doch auf die Insel dann schaffen. Aber passiert relativ selten. Auch wenn es nicht 1000 Jahre sind, sondern 100 Jahre oder für mich ist auch 10 Jahre, ist es trotzdem noch relativ selten. Im Vergleich werden durch den Menschen jedes Jahr 6 neue Arten auf Hawaii eingeführt. Also es ist einfach die Rate, die sich halt wirklich drastisch erhöht hat. Und es ist dann die Frage, wie kommen denn eigentlich diese Arten in diese verschiedenen Regionen? Und da gibt es auch vielfältige Möglichkeiten. Der internationale Handel spielt eine große Rolle und dabei spielt eben auch der Schiffsverkehr eine dominante Rolle, da immer noch 90% aller Waren über Schiffe transportiert werden. Und so ein Schiff ist eben ein massiver Körper, der sich im Wasser bewegt und Arten haben auch vielfältige Möglichkeiten, sich an diesem Schiff anzuhängen oder in das Schiff hineinzugelangen. Zum Beispiel eine Möglichkeit wäre über das Ballastwasser. Solche großen Frachtschiffe müssen bis zu 100.000 Tonnen an Ballastwasser aufnehmen, um stabil im Wasser zu liegen. Und das Ballastwasser wird, weil es ist natürlich das Einfachste, direkt aus dem Meer zu nehmen und es wird alles mit eingepumpt, was im Meer auch zu finden ist. Das Schiff geht dann über die Weltmeere und irgendwo wird das Ballastwasser wieder abgegeben. Spätestens im Hafen, wenn halt Waren ausgetauscht werden, wird auch Ballastwasser ausgetauscht. Und damit werden auch Arten um die Welt gefahren. Auch hier würden es die meisten nicht überleben, weil einfach dann die Umweltbedingungen, die Wassertemperaturen, der Salzgehalt oder was auch immer nicht dem entsprechen, was sie gewohnt sind. Und der Transport im Ballasttank ist auch sehr stressig für die Arten. Eine andere Möglichkeit wäre hier zum Beispiel am Schiffsrumpf. Da können sich Muscheln an das Schiff festsetzen. Die Muscheln ist es eigentlich egal, woran sie sich festsetzen. Sie suchen Hartsubstrat, harte Materialien. Das kann eben eine Kaimauer sein, das kann ein Stein sein oder auch ein Schiff. Und wenn sie sich eben zufällig ein Schiff angesetzt haben, dann werden sie auch um die Welt gefahren. Und wenn da eine Muschel sitzt, kann sich dazwischen dann eben auch nochmal eine Alge festsetzen oder irgendwelche kleinen Krebse, Ruderfußkrebse, wie eben schon erwähnt. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Arten können sich auch in den Waren natürlich dann auch aufhalten, in so einem Container, Insekten, Samen oder was auch immer sich aufhalten. Sie können im Passagierraum mittransportiert werden. Die Fruchtfliege ist höchstwahrscheinlich so nach Neuseeland gekommen. Viele Arten sind auch ehemalige Haustiere, die ausgesetzt worden sind. Also zum Beispiel, ich habe in Essen studiert und in Essen hatten wir einen Campus nahe der Innenstadt und in der Mitte des Campus gab es einen Teich. Und in diesem Teich saßen immer Schmuckschildkröten. Die Schmuckschildkröten haben eigentlich den Winter nicht überlebt, aber es gab immer wieder neue Schmuckschildkröten. Vermutlich, das weiß natürlich keiner, aber man würde annehmen, okay, das waren Studenten, die sich halt dann Schildkröten gehalten haben und die dann einfach ihr Studium beendet haben, woanders hingezogen sind, die dann diese Schmuckschildkröten nicht mitnehmen wollten und dann, man weiß nicht, was man da macht, also setzt man die Tiere aus. Ja, und das passiert sehr häufig, auch dass Aquarien ausgekippt werden oder so, oder dass Tiere auch entwischen, natürlich auch. Der Halsbandsittich wäre auch so ein Beispiel. Ja, die Container natürlich, wie Sie schon sagen, dann, also Art können sich im Container aufhalten oder hier die botanischen Gärten. In botanischen Gärten werden dann gerne exotische Arten dargeboten und die Arten interessiert es nicht, ob es ein Zaun ist oder eine Mauer. Die Samen können natürlich auch über die Mauer hinweg. So sind auch viele Pflanzen auch nach Europa gelangt, aber auch natürlich private Gärten. Also wenn Sie in eigene Gärten schauen, viele der Arten, die Sie dort haben, sind vermutlich nicht einheimische Arten. Aquakultur ist auch ein Beispiel. Arten, wenn die in einem Käfig oder in einem Netz im Meer gehalten werden, die Netze reißen häufig mal, dann können natürlich die Fische auch ausbüchsen. Das hier sind alles moderne Beispiele und moderne Bilder, aber natürlich, ich hatte ja schon erwähnt, ist das ein Prozess, der schon lange stattfindet und der auch früher schon so stattgefunden hat. Und die Muscheln konnten sich natürlich auch früher an die Schiffe festsetzen. Die Schiffsbohrmuschel zum Beispiel ist auch ein bekanntes Beispiel dafür. Und bei den Schiffen möchte ich auch ein bisschen bleiben, weil ich auch selber über Schiffe gearbeitet habe und ich möchte ein bisschen zeigen, wie ich gearbeitet habe, was wir gemacht haben. Ich hatte schon erwähnt, der Schiffsverkehr spielt immer noch die zentrale Rolle für den internationalen Handel. Es ist eigentlich das Rückgrat unserer Globalisierung, da eben noch sehr viele Waren oder nahezu alle Waren auf Schiffen transportiert werden. Und wir wollten nun herausfinden, welche Rolle spielt der Schiffsverkehr weltweit für die Ausbreitung von Arten. Und wir haben uns da auf das Ballastwasser konzentriert, weil das für den ersten Schritt am einfachsten war. Man hat einen festen, abgeschlossenen Körper, eben diesen Ballastwassertank mit einem gewissen Volumen am Ballastwasser. Man kann annehmen, okay, da könnten dann so und so viele Arten drin sein und das Ballastwasser wird auch nur an bestimmten Orten ausgetauscht. Es kann theoretisch überall ausgetauscht werden, aber in den meisten Fällen wird das nur in den Häfen dann ausgetauscht. Hinzu kommt, dass diese Schiffe mit aller möglichen Technik ausgestattet sind. Und eine dieser technischen Ausrüstungen ist das automatische, also das Automatic Identification System. Das ist ein System, das sowohl auf den Schiffen als auch an Landmarken installiert ist und dafür sorgt, dass Schiffe nicht kollidieren. Weder mit dem Land noch mit anderen Schiffen. Und das funktioniert vollautomatisch. Das heißt, es werden permanent Informationen gesendet an diese Stationen von den Schiffen, wo sich das Schiff gerade aufhält. Und diese Daten sind natürlich auch wertvoll für unsere Zwecke, weil wir dann eben nachvollziehen können, wo sich das Schiff aufgehalten hat. Das heißt, wir haben eben solche Informationen genommen. Wir haben eine kleine Datenbank aufgebaut. Wir haben beim Lloyd's dafür bezahlt, dass sie uns einen Zugang dazu geben. Und wir haben für 2 Jahre, 2007 und 2008, diese Daten erhalten. Und das umfasste etwa 32.000 Schiffe weltweit, in der Regel die großen Frachtschiffe. Um Ihnen eine Zahl zu geben, man schätzt ungefähr auf 60.000 Frachtschiffe, die derzeit unterwegs sind. Das heißt, wir hatten ungefähr die Hälfte aller Schiffe hier drin. Man kann dann diese Informationen nehmen aus diesem Automatic Identification System, um dann eben die Route so eines Schiffes nachvollziehen zu können. Daraus haben wir dann etwa knapp 3 Millionen Schiffsbewegungen generiert. Eine Bewegung ist die Bewegung eines Schiffes von einem Hafen zu einem anderen Hafen. Und man kann dann all diese Informationen übereinander legen und dann die Routen der Schiffsbewegung dann bestimmen. Und hier sehen Sie dann in Gelb, also hier, das sind diese ganzen Schiffsrouten, beziehungsweise das sind die kürzesten Distanzen eigentlich. Also Schiffe fahren nicht genau diese, das wäre die Ideallinie, aber sie können natürlich nicht genau immer dieser Linie folgen. Und die Farbe ist ein Zeichen dafür, wie häufig diese Route dann befahren worden ist. Das heißt, die gelben, das sind eben die Routen, die besonders häufig gefahren worden sind. Sie sehen hier, in Ostasien ist eben viel los, dann hier diese Strecke bis nach Europa, in der Nordsee ist auch viel los und im Nordatlantik sowieso. Nun kann man dann diese Informationen nehmen, um dann auch die Ausbreitung von Arten entlang dieser Route zu bestimmen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben also dieses globale Schiffsnetzwerk genommen, diese Informationen, wie sich Schiffe um die Welt bewegen und haben das verbunden mit Umweltdaten. Also in dem Fall, das hier ist jetzt die Wassertemperatur, die hier dargestellt ist. Aber wir haben auch dann Salzgehalt genommen oder verschiedene Nährstoffe und das dann miteinander verbunden. Und dann geguckt, okay, wenn hier besonders viele Schiffe fahren, werden dann auch Regionen verbunden, die ähnliche Umweltbedingungen haben. Also wenn das Schiff zum Beispiel aus der Arktis in den tropischen Bereich fährt, sind die Umweltbedingungen sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Art das überleben würde. Wenn aber ein Schiff vom Nordatlantik oder hier von der Ostküste Nordamerikas nach Europa fährt, verbindet es Regionen, die sehr ähnlich in den Umwelteigenschaften sind. Das heißt, die Chance, dass dort eine Art ausgebreitet wird, ist deutlich höher. Und das haben wir dann verschmolzen in dieser Blackbox hier. Das ist ein mathematisches Modell. Ich kann diese Blackbox Ihnen auch gerne öffnen. Das ist eine Reihe von mathematischen Formeln, die einfach diese Informationen nehmen und sie übersetzen in Ausbreitungswahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir haben ein mathematisches Modell dazu entwickelt. Und mit diesem Modell kann man Vorhersagen dann treffen. Diese Vorhersagen sehen dann so aus zum Beispiel. Das heißt, das sieht ähnlich aus wie eben. Also hier, Sie haben wieder den Globus und Sie haben wieder diese Schiffsrouten hier drauf. Und Sie haben auch wieder diese ähnlichen Farben. Nun zeigen aber die Farben nicht die Anzahl der Schiffe, die sich dort entlang bewegt haben, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass Arten entlang einer bestimmten Route ausgebreitet werden. Ja, und Sie sehen dann hier, gerade über den Pazifik, gibt es einige Autobahnen der Ausbreitung. Hier in der Nordsee ist erstaunlich wenig los. Also wenn Sie im Vergleich eben noch die Grafik im Kopf haben, es gibt eine sehr hohe Schiffsintensität in der Nordsee, aber es werden relativ wenig Arten von außerhalb eingebracht, da eben hier die Temperaturen zu niedrig sind. Also Nordsee ist vergleichsweise kalt im Vergleich zu allen umliegenden Regionen wie die Karibik oder hier den Mittelmeerraum. Bedeutet aber nicht, dass wir keine Neobiota in der Nordsee haben. Tatsächlich haben wir recht viele Neobiota in der Nordsee, aber das Modell sagt das hier in dem Fall auch nicht vor, nicht aus. Und das liegt daran, dass wir bestimmte Informationen hier noch nicht drin haben, wie Arten sich auf der Welt verteilen. Wir haben eine zweite Studie dazu. Okay, jetzt hat man dann solche Informationen. Also man sieht jetzt hier, okay, wir haben bestimmte Routen, die besonders intensiv auch von Neobiota höchstwahrscheinlich verwendet werden. Wie gesagt, das sind nur simulierte Daten, Computerdaten, das ist jetzt nichts, was gemessen ist. Aber ich hatte Ihnen schon gesagt, das ist ja etwas was nur heute stattfindet. Also ich hatte diese Schiffsdaten, die wir hier haben, stammen von 2007, 2008. Das heißt, man kann damit beschreiben, was eigentlich heute passiert, nicht das, was vor 100 Jahren passiert ist. Und das hier zum Beispiel, das sind alles Arten, die ebenfalls mit Schiffen ausgebreitet worden sind, allerdings nicht über Ballastwasser. Das sind Arten, also die Katze zum Beispiel und auch die Ratte, also unsere Hauskatze, findet man mittlerweile auf fast allen Inseln auf der ganzen Welt. Egal, ob diese Inseln bewohnt sind oder unbewohnt. Auch Hausschwein, Ziegen oder Kaninchen sind sehr weit verbreitet. Das heißt, es reicht nicht alleine die heutige Schiffsbewegung sich anzuschauen, sondern man muss auch weiter zurückgehen in die Zeit. Nun, wie kamen diese Arten denn rein, wenn es nicht über Ballastwasser gelang? Ratten waren ein großes Problem auf den Schiffen früher, genauso wie Mäuse. Und was tut man gegen Ratten oder gegen Mäuse? Man nimmt Katzen mit. Also fand man auf den Schiffen natürlich viele Ratten, Mäuse und Katzen. Und überall, wo die Schiffe angelegt haben, konnten natürlich auch die Ratten, Katzen und Mäuse auf andere Inseln gelangen. Und das heißt, selbst wenn das Schiff dort nur für kurze Zeit war, gab es immer die Chance, dass diese Arten sich dort auch Zugang auf das Land verschafften. Und da sie sehr flexibel sind, haben sie es geschafft, sich auf all diesen Inseln eigentlich auch dauerhaft zu halten. Und das ist dann nun meine aktuelle Forschung. Ich versuche nun einen ähnlichen Ansatz, wie ich eben gezeigt habe, für die zeitgenössischen Schiffsrouten eben auch für historische Aspekte zu nehmen. Die Schwierigkeit ist dann aber, die Informationen über historische Schiffsbewegungen zu finden. Tatsächlich gibt es das aber. Es gibt dann bestimmte Datenbanken, die wurden aufgenommen, um das Klima über den Ozean zu rekonstruieren. Und zwar wurden dazu Logbücher von Schiffskapitänen gescannt im großen Umfang und die Wetterdaten aus diesen Logbüchern genommen. Die Wetterdaten interessieren mich nicht. Mich interessiert aber, wo das Schiff zu einer bestimmten Zeit war. Das heißt, ich kann die Koordinaten und das Datum aus diesen Logbüchern extrahieren. Und es gibt da verschiedene Datenbanken. Und man kann dann diese Informationen nehmen, um dann die Route einzelner Schiffe nachvollziehen zu können. Und das ist hier mal gezeigt. Also hier diese ganzen kleinen Punkte, das sind einfach einzelne Schiffe, wie sie über die Ozeane fahren für bestimmte Jahre. Und das ist jetzt nur für ein paar Jahre mal dargestellt. Aber im Prinzip, da gibt es dann verschiedene Datensätze und die kann man miteinander kombinieren. Und man kann dann so versuchen, die Schiffsbewegung oder die Entwicklung des Schiffsnetzwerks über die letzten Jahrhunderte zu verstehen. Was bedeutet, ich beschäftige mich jetzt eigentlich mit etwas völlig anderem. Es hat nichts mit Ökologie zu tun, sondern ich beschäftige mich damit, wie Schiffe um die Welt gefahren sind. Also ich war vor 2 Wochen auf einer Historikerkonferenz über das neue Hafenmuseum, was in Hamburg geplant wird. Und da ging es genau darum, Wie haben sich denn Schiffe früher um die Welt bewegt? Was spielt der Schiffsverkehr, was spielen für bestimmte Dynamiken für Häfen eine Rolle? Man muss also plötzlich mit ganz anderen wissenschaftlichen Disziplinen interagieren, die auch ganz andere Ansätze haben und so. Man muss also lernen, miteinander zu kommunizieren, was nicht immer ganz einfach ist. Okay, jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie also Arten um die Welt transportiert werden. Ich habe versucht, das in einem einigermaßen neutralen Blickwinkel zu machen. Das ist nicht immer leicht, ja, aber das war einfach nur die Beschreibung von dem, was aktuell passiert. Was bedeutet das nun für uns? Wir haben mehr Arten. Oder stimmt das? Das ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen. Ja. Ja, wir haben mehr Arten, aber nur vor unserer Haustür. Wenn wir jetzt rausgehen und mal gucken, was in Frankfurt alles für Arten leben, würden wir wahrscheinlich herausfinden, wir haben viel, viel mehr Arten als früher hier. Ja, sei es, weil wir hier neue Habitate geschaffen haben, weil wir neue Arten hinzugefügt haben. Das bedeutet aber nicht, dass es neue Arten in dem Sinne sind, dass wir neue Arten geschaffen haben. Sie entstehen ja nicht. Es sind ja Arten, die einfach nur von irgendwo anders herkommen. Wir haben einfach nur die Arten neu verteilt. Dann unterscheidet man dann eben in der Biologie zwischen der regionalen Artenzahl, die durchaus ansteigt, aber auch der globalen Artenzahl. Die globale Artenzahl, die kann natürlich nicht ansteigen, nur dadurch, dass wir halt Arten neu verteilen. Es kann natürlich sein, dass neue Arten entstehen, ja, weil neue Gene auch durch vermischt werden, neu kombiniert werden. Aber das ist ein Prozess, der sehr, sehr langsam stattfindet. Das heißt, der globale Artenpool bleibt einigermaßen konstant. Regional finden wir schon einen Artenanstieg, wenn man alle Arten in der Gesamtheit betrachtet. Allerdings verlieren wir die regionale Einzigartigkeit. Das ist ebenfalls ein Teil der Biodiversität. Weil Biodiversität wird nicht nur daran gemessen, was wir direkt vor uns finden, sondern auch, was wir im Vergleich zu anderen Regionen finden. Und man hat bestimmte Lebensgemeinschaften, die man an einem Ort findet, man hat Lebensgemeinschaften an einem anderen Ort. Und die Unterschiedlichkeit, die wird natürlich abnehmen und die Ähnlichkeit wird zunehmen. Das ist eben ein Teil, den man als ein Teil der Biodiversität, den man als Beta-Diversität bezeichnet. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie gehen raus und schauen sich, welche Arten in Frankfurt leben, dann fahren Sie nach Wiesbaden und schauen, welche Arten dort leben und vergleichen das. Dann werden Sie erwarten, dass sich dort ungefähr die gleichen Arten vorfinden. Wenn Sie aber weiterfahren, Sie fahren nach Frankreich zum Beispiel, dann würden Sie auch schon automatisch erwarten, dass Sie dort auch ein paar mehr neue Arten erfinden. Wenn Sie auf einen anderen Kontinent fahren, würden Sie noch unterschiedlichere Artengemeinschaften finden. Und so etwas haben wir analysiert in einer wissenschaftlichen Studie. Und zwar geht es hier nur um Schnecken, terrestrische Schnecken. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber Sie müssen es auch nicht im Detail verstehen unbedingt. Hier haben wir untersucht, wir haben also verschiedene Punkte auf der Erde uns angeschaut und geguckt, welche Schnecken kommen denn dort vor. Und Sie sehen hier diese Punkte, das repräsentiert immer den Standort, wo diese Schnecken gefunden worden sind. Und man kann die dann vergleichen. Also wie ähnlich ist denn diese Liste von Schneckenarten mit der Liste von Schneckenarten? Und das dann vergleichen. Dann kann man so eine Analyse rechnen, das nennt sich hier eine Clusteranalyse, und die bildet dann solche Cluster. Und das sind eigentlich so typische Muster, die man auch in Lehrbüchern findet. Man hat also Schneckengemeinschaften in Südamerika, die sehr ähnlich sind zu denen in Mittelamerika, aber doch wieder unterschiedlich zu denen in Nordamerika sind. Man hat welche in Afrika, die doch sehr unterschiedlich sind zu denen in Australien und so weiter. Ja, das ist das, was man so kennt. Wenn man nun die gleiche Analyse nochmal durchführt, dabei aber jetzt betrachtet sie, dass Arten auch neue Verbreitungen haben, also hier auch eben die Verbreitung, Verteilung von Arten, nachdem der Mensch eigentlich aktiv geworden ist, dann findet man nur noch zwei große Cluster. Das eine ist hier in Rot dargestellt, das sind ungefähr die temperierten Gebiete auf der ganzen Welt. Das heißt, die Arten in Europa oder die Artengemeinschaften in Europa sind sehr ähnlich zu denen in Australien. Umgekehrt findet man auch dieses grüne Band hier, welches die subtropischen und tropischen Regionen repräsentiert. Das heißt, ungefähr, die Distanz spielt irgendwie gar keine Rolle mehr. Also sie spielt in kleinen natürlich noch eine Rolle, aber die Lebensgemeinschaften in temperierten Bereichen überall auf allen Kontinenten ist sehr ähnlich. Das liegt nur daran, dass der Mensch halt die Arten auf der Welt neu verteilt hat. Okay, also nochmal zusammenfassend. Die Verteilung von Arten auf der Erde hat sich, das nennt man Biogeografie, das hat sich über Jahrmillionen hinweg entwickelt. Und wir befinden uns aktuell in einer Phase der massiven Neuverteilung oder Umverteilung von Arten auf unserem Planeten, durch den Menschen vollzogen wird. Und die bekannten Muster dieser Biogeografie, die auch Alexander von Humboldt schon beschrieben hat, verblassen mehr und man spricht auch, sagen wir, von einer neuen Biogeografie des Anthropozäns. Nun kommen wir zu der durchaus kniffligen Frage, wie bewerten wir das? Was bedeutet das für uns? Und das ist eine Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Die müssen wir als Gesellschaft oder jeder Einzelne für sich und wir als Gesellschaft beantworten. Was ist uns wichtig? Wollen wir das zulassen? Wollen wir was dagegen unternehmen oder nicht? Zum Beispiel muss man auch bedenken, wir haben enorme Vorteile davon, dass wir das Schiff um die Welt fahren. Also die ganze Globalisierung, unser Wohlstand ist daran begründet, dass wir eben internationalen Handel haben. Das heißt, da kann man natürlich dann sagen, okay, der internationale Handel ist so wichtig, dass wir das in Kauf nehmen. Das ist eine Bewertung, die müssen wir als Gesellschaft vornehmen. Und die ist auch nicht immer eindeutig dann zu begründen. Die Schwierigkeit dabei ist auch, dass die Auswirkung auch von einzelnen, von den gleichen Arten sehr unterschiedlich ist und sehr vielfältig sein kann. Es gibt bei der Bewertung von dieser Bioinvasion gibt es eigentlich so zwei Extreme. Die eine sagen, okay, das ist ein mehr oder weniger natürlicher Prozess und wir lassen die Natur das für sich regeln. Und der andere ist, wir sollten jeglichen Austausch durch den Menschen vermeiden. Und beide Extreme existieren sehr lebhaft, sowohl in der gewissen Wissenschaft als auch in der Gesellschaft. Und es gibt auch jedes Jahr immer wieder neue Artikel, auch in Fachzeitschriften, wo gesagt wird, ja, wir sollen nicht Arten bewerten nur aufgrund ihres Ursprungs, wir sollen Arten gleich behandeln. Dann kommt wieder der Gegenartikel dazu, der dann sagt, nein, wir müssen es auf jeden Fall unterscheiden und so weiter. Also es gibt auch dort keinen wirklichen Konsens. Und das Ganze wird natürlich auch noch befeuert durch solche Grafiken wie hier, solche Bilder wie hier, Europe's Wildlife under Attack. Klingt dann, und dann auch solche dramatischen und emotional aufgeladenen Bilder. Das Internet ist voll davon. Es kommt auch immer sehr gut an natürlich, weil das natürlich dann Aufmerksamkeit schürt. Aber es ist doch eine recht einseitige Darstellung. Andere Bilder wie die hier zum Beispiel. Hier sieht man die Muscheln, Schalen der Dreikantmuschel an einem Strand der großen Seen in Nordamerika. Und Sie sehen hier, dass der ganze Strand eigentlich bedeckt ist von diesen Dreikantmuscheln, die dort wirklich massiv auftreten. Das kann man als Problem sehen natürlich dann. Ja. Aber andererseits ist natürlich auch die Schifffahrt hier von großem Vorteil, auch für diese Region. Also es ist ein bisschen schwierig, das wirklich dann zu bewerten. Das ist mal ein Versuch, das irgendwie ein bisschen objektiver zu sehen. Also hier geht es darum, wie halt gefährdete Arten, also bedrohte Arten, die auf der roten Liste stehen, gefährdet werden. Durch welche Mechanismen? Also dann sind es sowas wie zum Beispiel Übernutzung oder landwirtschaftliche Aktivität, Ausbreitung von menschlicher Besiedlung oder auch eben biologische Invasion. Hier an vierter Position gerankt, also oder gestuft. Man sieht also, die Größe dieser Kreise hier repräsentiert dann die Wichtigkeit oder die Häufigkeit dieses Mechanismus. Andererseits ist das auch wieder überschrieben mit Big Killers. Also ist jetzt auch nicht gerade sehr objektiv dargestellt. Also es ist häufig eine sehr drastische Sprache, die damit dann verbunden ist, die auch nicht unbedingt zur Diskussion dann beiträgt. Es gibt ein paar Beispiele, für die es einigermaßen einfach ist, sie zu klassifizieren. Also der asiatische Laubholzbockkäfer zum Beispiel kommt in Ostasien ursprünglich vor, findet man jetzt immer häufiger auch in Nordamerika, in Europa und wird hauptsächlich über den Handel eingeführt. Diese Art frisst etwa so daumendicke Löcher in die Bäume rein, in ihre Wirtsbäume, was dazu führt, dass die Bäume häufig absterben. Und das wird als ein so massiver Eingriff in die Forstwirtschaft angesehen, dass jegliches Auftreten dieses asiatischen Laubholzbockkäfers direkt dazu führt, dass alle Bäume im Umkreis von 100 Metern gefällt werden. Das ist also wirklich eine massive Maßnahme, die dann dort getroffen wird. Und man hat es tatsächlich bisher geschafft, diese Art möglichst zu verdrängen oder einer Einwanderung möglichst zu hindern. Aber immer wieder tritt diese Art auf und es ist irgendwann nur eine Frage der Zeit, wann es die Art dann doch mal schafft. Ein anderes Beispiel ist hier dieser Tigerpython, der eigentlich in Indien vorkommt, der in Florida mittlerweile heimisch ist und dort natürlich auch zu Schäden führt. Das ist eine große Würgeschlange. Die Aggerkröte ist ein anderes Beispiel, kommt ursprünglich in Zentral- und Südamerika vor, wurde in Australien eingeführt, um eine andere Art zu kontrollieren. Das hat sie auch gemacht, die Aggerkröte. Sie war aber nicht nur bei dieser Art erfolgreich, sondern auch bei vielen anderen Arten. Das heißt, sie konnte sich dort sehr gut halten und auch verbreiten und stellt wiederum jetzt ein Problem dar. Bei den Arten kann man sagen, gut, okay, es hat auch wirtschaftliche Konsequenzen und man könnte das als negatives Ereignis bewerten. In Europa gibt es auch ein paar Beispiele. Also man sieht hier eine Gattung von Pilzen, die auch aus Asien nach Europa eingeführt worden ist, die zu dem Ulbensterben geführt hat. Wir haben vielleicht schon mal vom Ulbensterben gehört und dazu führte, dass die Bergulme nahe der Ausrottung in Deutschland eigentlich ist. Andere Beispiele ist das Eschentriebsterben oder eben diese asiatische Laubholzbockkäfer. Auch das sind Beispiele, die man als durchweg negativ bewerten kann. Bei anderen Beispielen ist es wiederum deutlich schwieriger. Der Halsbandsittich. Eigentlich macht er nicht viel. Er nimmt ein paar Nistplätze weg, er macht Lärm, ja, aber er sieht auch schön aus. Also man kann es auch durchaus als Bereicherung der Natur betrachten. Und es ist nicht so einfach dann zu sagen, ja, ist das also was Negatives oder ist es was Positives? Das muss jeder auch so ein bisschen für sich entscheiden. Ne? Auch der Waschbär, ja, der sieht auch sehr niedlich aus. Ne? Und er kommt wirklich sehr häufig vor und mancher Jäger freut sich vielleicht auch drüber. Es ist jagbares Wild, was sehr häufig ist. Der Riesenbärenklau ist eine sehr imposante Pflanze, die in Gärten gerne angebaut wird. Ne? Es ist auch phototoxisch, also kann zu Hautverbrennungen führen. Verbreitet sich auch in ganz Europa eigentlich. Ja? Der Marmorkrebs ist mittlerweile auch sehr weit verbreitet. Generell finden wir sowieso mittlerweile sehr viele Krebsarten in Europa, nur leider nicht die Einheimischen mehr. Also die Einheimischen sind alle an den Rand der Ausrottung gedrängt, weil diese Arten aus Nordamerika die Krebspest mitbringen, wo die einheimischen Arten sehr sensibel darauf reagieren. Trotzdem findet man aber natürlich jetzt mehr Krebsarten, die man auch fangen kann. Und auch die Wollhandkrabbe hier ist eigentlich sehr schmackhaft. Kommt in der Nordsee mittlerweile vor, kann man auch essen. Das heißt, die Bewertung ist nicht immer so einfach. Und die Bewertung muss wirklich für jede Art einzeln getroffen werden. Und nicht nur wirklich für jede Art, sondern auch für jeden Region und Kombination an Arten und Regionen. Weil die gleiche Art kann in einer Region solche Auswirkungen haben, in der anderen Region ganz andere Auswirkungen haben. Oder auch keine. Das heißt, die Bewertung der Bioinvasion hängt von der Perspektive ab, des Betrachters. Und sie sollte auch unter Berücksichtigung aller Einflüsse dann gemacht werden. Und ich habe natürlich auch eine persönliche Meinung dazu, die einfach sagt, dass Bioinvasion für mich ein Eingriff in die Natur darstellt, der durch den Menschen stattfindet und der daher in der Regel vermieden werden sollte. Ob das nun bedeutet, dass wir alles vermeiden sollten mit allen Maßnahmen, die möglich sind, ich denke nicht, dass das generell grundsätzlich zu Erfolg führen kann, weil wir eben auf internationalen Handel angewiesen sind. Wir sind darauf angewiesen, dass eben wir uns bewegen. Wir möchten auch nicht irgendwie unseren Urlaub irgendwie dann missen, nur weil wir halt darauf mehr achten müssen. Aber grundsätzlich kann man versuchen, das stärker nochmal zu unterdrücken und die Rate des Austausches zu reduzieren. Nun ist die Frage, wenn mal so eine Art angekommen ist, was kann man denn eigentlich machen? Also wenn man, es ist eine invasive Art angekommen, man hat sie auch so klassifiziert, nun möchte man irgendwas dagegen unternehmen. Und hier, das ist leider nur auf Englisch verfügbar, diese Grafik, zeigt das mal die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Und hier auf der X-Achse oder auf der horizontalen Achse ist wieder eine Zeitskala aufgetragen und auf der vertikalen Achse die Fläche, die diese Art dann einnimmt. Und hier sind verschiedene Möglichkeiten aufgeführt, was man machen kann. Als erstes steht hier die Prävention. Das heißt, bevor die Art überhaupt auftaucht, kann man schon verhindern, dass die Art es überhaupt hier reinschafft. Dabei ist aber die große Frage, welche Art würde man denn gerne verhindern, dass sie reinkommt? Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil wir im Vorfeld in der Regel nicht wissen, was für Auswirkungen die Art dort haben wird. Es ist einfach nicht möglich. Wurde bisher von vielen Studien darüber geführt, was eigentlich eine Art als invasiv charakterisiert. Und es ist bisher keinem gelungen, das im Vorfeld sicher vorherzusagen. Dann, wenn die Art auftaucht, entwickelt sie so erste kleine Populationen. Und dann hätte man die Möglichkeit, wenn man denn so wollte, diese Art auch wieder auszurotten. Denn wenn sie einmal nur einer so ein Büschel von Arten finden, dann kann man den relativ leicht wieder dann entfernen. Wenn diese Art aber sich schon weiter ausgebreitet hat, dann wird es immer schwieriger und auch immer kostspieliger. Dann hat man irgendwann die Möglichkeit, das dann einzudämmen. Man geht dann gar nicht mehr von Ausrottung aus, sondern man versucht einfach nur die Ausbreitung weiter zu minimieren. Und irgendwann im ganz extremen Fall geht es einfach nur darum, die Naturgüter, die man einfach haben möchte, die weiterhin zu beschützen. Also wenn zum Beispiel so ein See vollkommen überwuchert ist mit invasiven Wasserpflanzen, und das hat irgendwelche negativen Auswirkungen dann auf die Fischfauna zum Beispiel, dann kann man versuchen, natürlich die Fischfauna in irgendeiner Form zu retten, ohne halt sich um die invasiven Arten dann groß zu kümmern. Und das ist nochmal ein paar Beispiele. Ausrottung bedeutet Bekämpfung aller Individuen. Also man hat eine Art als invasive Art klassifiziert und man möchte diese Art dann wieder loswerden. Also das heißt, man möchte sie ausrotten. Das ist möglich in einem sehr frühen Stadium. Man muss die Art also früh erkennen. Man muss also auch Monitoring-Programme haben, man muss Beobachtungsstationen haben, um dann überhaupt mitzubekommen, dass eine Art überhaupt angekommen ist und erste Population aufgebaut hat. In einem späteren Stadium ist das sehr aufwendig, kostspielig und langwierig. Es ist nicht damit getan, dass man das einmal macht, sondern muss es über viele Jahre hinweg durchführen. Und es ist daher auch bisher nur erfolgreich im begrenzten Rahmen wie auf kleinen Inseln. Es gibt in Neuseeland gibt es ein sehr ambitioniertes Programm, das viele Millionen neuseeländischen Dollar umfasst. Und sie versuchen dort, alle größeren eingeführten Räuberarten auszurotten, auf der gesamten Insel oder auf beiden Inseln. Das ist natürlich sehr aufwendig und das ist auch ein Ziel, was sie, glaube ich, bis 2050 gesetzt haben. Und dabei geht es dann eben auch um Ratten. Katzen tatsächlich nicht, weil Katzen, also versuchen Sie mal den Leuten zu erklären, dass sie ihre Katzen töten müssen, also es, oder mitnehmen müssen. Also Katzen sind davon ausgenommen, wo man auch wieder denkt, ja, ist das so? Also hier stehen ein paar Arten, also Ratten zum Beispiel, Possums, die auch dann massive Probleme für die einheimische Flora und Fauna dann darstellen. Also zum Beispiel gibt es flugunfähige Vögel auf Neuseeland, die gar nicht gewöhnt sind, dass es Räuber gibt. Es gab vorher keine Räuber. Das heißt, die haben auch nicht gelernt zu flüchten. Das heißt, die Katze kann einfach hingehen, die kann einfach pflücken, ja, die Vögel. Also die, es ist wie ein Stück Obst vom Baum pflücken. Und das führt natürlich zu massiven Rückgängen in den Populationen. Aber auch hier, das ist auch nur möglich, weil alle beteiligten Partner mit einbezogen werden. Also sowohl die Forschung als auch die Industrie, die muss halt neue Methoden auch entwickeln, als auch alle Behörden, als auch die Öffentlichkeit. Also es muss wirklich jeder mitmachen. Und tatsächlich in Neuseeland herrscht dieser Blick auf die biologische Invasion, dass wirklich auch alle mitmachen wollen. Also es ist ein ganz anderes Bild der Bioinvasion in Neuseeland im Vergleich zu Europa zum Beispiel. Man kann versuchen, die Arten einzudämmen durch mechanische oder chemische Bekämpfung. Hier zum Beispiel werden, ich glaube, es sind Wasserhyazinthen dann eingesammelt. Oder man kann solche sogenannten Biocontrols entwickeln und ausführen. Also Biocontrols sind Arten, die ganz gezielt auf diese invasive Art gehen soll und diese Art in ihrer Dichte einschränken sollte dann. Also die Abundanzen minimieren sollte. Zum Beispiel die Aggerkröte hatte man damals mal versucht, als Biocontrol einzusetzen. Es hat leider nicht wirklich gut funktioniert. Also ich hatte bis vor kurzem immer gedacht, das ist eigentlich, das macht heutzutage keiner mehr. Aber tatsächlich in den Regionen, wo es immer schief gegangen ist, zum Beispiel in Australien, da sind sie ziemlich heiß drauf. Also da wird sehr intensiv daran geforscht. Also wirklich zum Beispiel Insekten auch genetisch zu manipulieren, dass sie sich wirklich nur, dass sie wirklich nur auf diesen einen, auf diese eine invasive Art gehen und die dann kontrollieren. Falls das klappt, ist das sehr, sehr effektiv, viel effektiver als alle anderen Bekämpfungen, die der Mensch sonst manuell oder chemisch machen könnte. Wenn es in die Hose geht, hat man vielleicht ein viel größeres Problem danach. Prävention ist natürlich ein wichtiger Faktor. Man versucht also die Art an der Einwanderung schon bevor sie über die Grenze kommt eigentlich zu hindern. Dabei ist dann die Frage, okay, welche Arten sollte man dann da eigentlich an der Einfuhr hindern? Das weiß man im Vorfeld nicht. Und wenn man bedenkt, wie viele tausend Arten gleichzeitig um die Weltmeere segeln, ist es sehr schwierig, da irgendwie eine Auswahl dann zu treffen. Es gibt ein Beispiel dafür, für Ballastwasser. Da ist eine neue Konvention in Kraft getreten letztes Jahr, die besagt, dass das Ballastwasser in naher Zukunft geklärt werden muss. Das bedeutet aber, dass alle diese großen Frachtschiffe, alle diese 60.000 Frachtschiffe müssen umgerüstet werden. Und das kostet in der Regel so $200.000 pro Schiff. Also enorme Kosten, die dann natürlich dann aufkommen. Und damit soll verhindert werden, dass Ballastwasser ungeklärt wieder ins Meer gelangt. Man kann das natürlich auch, man muss es gar nicht säubern, man könnte es auch einfach in Tanks pumpen und so, aber dafür müssten Strukturen geschaffen werden und so. Aber das wäre eine Möglichkeit. Tatsächlich ist mir aber nichts anderes bekannt, was so solche Auswirkungen und solches Ausmaß haben könnte wie diese Reinigung des Ballastwassers. Also kein anderer Ausbreitungsweg wird bisher in der Form kontrolliert. Es gibt Ansätze für verschiedene Länder, zum Beispiel Neuseeland, Australien oder Japan. Die haben sehr stringente Einreise- und Einfuhrkontrollen. Und tatsächlich sieht es so aus, dass sie damit dann wirklich die Anzahl neuer Arten, neu auftretender Arten deutlich reduzieren können. Aber hier bleibt die Frage, ist sowas überhaupt für sowas wie Europa oder auch Deutschland möglich? Einfach weil es halt keine Insel ist. Ne? Neuseeland, Australien, Japan sind Inseln. Da kann man die Grenzen relativ leicht kontrollieren. Das ist in Deutschland deutlich schwieriger. Und hiermit komme ich schon zum Ende meines Vortrags. Ich habe hier den englischen Begriff oben stehen gelassen, Take-Home-Messages, weil ich es so nett finde. Sie können was mit nach Hause nehmen, auch wenn es nur eine Message, eine Aussage ist. Und ich habe Ihnen hier mal ein paar zusammengefasst. Also diese Bioinvasion, diese Ausbreitung an Neobiota ist ein globales Phänomen, findet nicht nur vor unserer Haustüre statt, sondern kann auch nur bewertet werden, wenn man das global betrachtet. Sie ist ein zentraler Bestandteil des sogenannten Global Change. Global Change bezeichnet alle Veränderungen, die wir so momentan sehen, also auch Klimawandel zum Beispiel. Man bezeichnet die Ausbreitung von Neobiota auch als fester Bestandteil, eine Charakterisierung des Anthropozäns. Wir sind derzeit dabei, die Verteilung von Arten weltweit massiv zu verändern. Und das ist ein Prozess, der sich über lange Zeiträume hinweg immer weiter beschleunigt hat. Es ist nicht so, dass es einfach nur jedes Jahr kommen 10 neue Arten rein, sondern auch die Anzahl neuer Arten nimmt von Jahr zu Jahr immer weiter zu. Und das ist derzeit kein Ende in Sicht. Das heißt, es ist ein Prozess, der aktuell stattfindet und bei dem keine Möglichkeit oder nicht kein Ende irgendwie gesehen wird. Es gibt auch noch genug Arten, die wir um die Welt neu verteilen können. Also auch da sind wir noch lange nicht am Ende. Es hat sehr weitreichende oder kann sehr weitreichende, auch langfristige Folgen haben, einfach weil wir das nicht wieder rückgängig machen können. Wenn die Arten nun mal da sind und die meisten sind nun mal etabliert oder sehr viele sind etabliert, es gibt da kaum eine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen. Das heißt, in der Regel muss man auf lange Sicht damit lernen, dann umzugehen. Wenn man sowas bewerten möchte, dann kann man das nur bewerten, wenn man wirklich die verschiedenen Aspekte betrachtet. Das ist nicht nur rein negativ zu sehen, sondern man darf auch nicht vergessen, dass wir enorme Vorteile davon haben, dass wir so mobil sind, wie wir heute sind, dass wir so weit reisen können, dass wir so viel Handel treiben können, wie wir das heute können. Wenn man das denn doch umsetzen möchte, kann das nur gelingen, wenn man wirklich alle Beteiligten mit ins Boot holt. Das bedeutet also, wie ich eben schon sagte, alle Behörden müssen an einem Strang ziehen, auch die Forschung, die Industrie und aber auch die Wissenschaft. Es muss also ein Konsens in der Gesellschaft dann eigentlich gefunden werden. Und damit möchte ich Ihnen für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.
Der Ökologe Hanno Sebens und sein Vortrag mit dem Titel »Mehr Vielfalt ist auch keine Lösung«, was Neobiota für Arten und Ökosysteme bedeuten. Gehalten hat er ihn am 7. November 2018 in der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung als Teil der Vortragsreihe »Bedrohte Vielfalt – Der Artenschwund und seine Folgen«. Im Rahmen dieser Reihe hat die Biologin Alexandra Maria Klein über das Bienen- und Insektensterben gesprochen. Ein Vortrag nicht nur, aber auch für Freundinnen der wunderbaren Welt der Honig- und Wildbienen. Gestern haben wir diesen Vortrag im Hörsaal gesendet und ihr könnt ihn selbstverständlich nachhören unter www.deutschlandfunknova.de/hörsaal. Katja Weber freut sich, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank für euer Interesse und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.